Was wäre das, wenn alles glatt ginge? Nicht? Dann wäre viel Spontaneität weg. Roland, dein Name fiel heute schon. Roland Krompholz, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Ja, gerne. Ich bin 64 mittlerweile.
Wie bitte?
Mittlerweile bin ich 64 ja. Jahre alt.
Nach unserem Vorgespräch, das war natürlich nötig, wurde mir fast schwindelig. Mit 14 Jahren hast du angefangen zu trinken und mit 15 Jahren hast du schon regelmäßig getrunken und dein Trinkstil wurde bald sehr kritisch. 40 Jahre später, 2012, mit 55 Jahren, wurdest du frei. In der Zwischenzeit lagen mindestens 80 stationäre Entgiftungen. Du weißt nicht mehr genau, wie viele, es können auch über 100 gewesen sein. Du hast dann in dieser Zeit trotz des Trinkens Abschlüsse gemacht und sie immer als einer der besten abgeschlossen. Und dreimal hast du versucht, brutal dein Leben zu beenden. Und jetzt bist du ein Vorbild, der sich um leidende Mitgefährten, die noch suchtkrank sind, kümmern und bist ein Vorbild, der sich auch kümmert um Leute in Ostafrika. Danke, dass du bereit bist, uns hineinsehen zu lassen in dein Leben, etwas teilnehmen zu lassen und auch von dir zu lernen. Wenn ein Todeskandidat jemand wird, der lebt und gesegnet wird und ein Segen ist. Wie war dein Zuhause und wie bist du ins Trinken gekommen?
Ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich bin so ein Nachzügler. Meine Mutter war 48, als ich geboren wurde. Meine Eltern mussten beide Weltkriege miterleben. Und mein Elternhaus, in dem ich heute noch wohne, dicht gelegen am Waldrand, es war der beste Spielplatz. Ich habe von meinem Vater nie einen Handschlag bekommen. Er hat mich gestraft, indem ich ihm nicht im Garten helfen durfte. Meine Mutter habe ich wahrscheinlich bloß einmal richtig erzürnt, als ich für unseren Nachbarn in ihren besten Kochtopf Grashüpfersuppe gekocht habe. Ja, also die Kindheit war wundervoll. Meine eigene Schwester, 20 Jahre älter als ich, und die hatte ich selber als Biochemielehrerin. Also die Kindheit war wundervoll. Und das erste Mal, wie viele meiner Generation, die auch in der DDR aufgewachsen sind, kam ich mit Alkohol in Berührung zur Jugendweihe. Also es hat mir überhaupt nicht geschmeckt, mir war furchtbar schlecht. Und ich hatte eigentlich auch beschlossen, genau wie mit dem Rauchen, das sein zu lassen. Aber leider hat es mit dem Alkohol nicht geklappt. Und mit 15 in der 9. Klasse war das so üblich, dass man dort die Tanzstunde besuchte, also das Tanzen lernte. Und ich hatte immer Hemmungen gegenüber Mädchen. Und ein Schulfreund war ähnlich gelagert wie ich und irgendjemand kam von uns beiden auf die Idee, vorher eine Flasche Likör zu trinken. Und plötzlich waren die Hemmungen weg. Ich konnte tanzen, fühlte mich frei und fortan war eben der Alkohol die Medizin für mich 4 Jahrzehnte lang gegen all meine Defizite, gegen Hemmungen, gegen Versagensängste, andere Ängste. Und diese Medizin, in Anführungszeichen, hat mich 40 Jahre bis fast in den Tod begleitet.
Du bist Spiegeltrinker gewesen und warst eigentlich normal und hast normal funktioniert, wenn du 2 Promille hattest. Wann begann dein Trinken dich zu quälen? Und wie viele Jahre wurde es dann Qual und nicht nur Medizin?
Ja, also viele Jahre konnte ich das noch so handeln. Ich hatte bei der NVA, beim Grundwehrdienst, eine Befehlsverweigerung, durfte daraufhin nicht Förster studieren und habe dann so im Forst angefangen, bei der Seilkran-Holzrückung. Das waren meine schönsten Arbeitsjahre. Und da habe ich es noch geschafft, nur am Wochenende zu trinken, in der Arbeitswoche nicht. Aber dann eben total maßlos, immer bis zum Abwinken. Und 1988 verstarb meine Mutter, an der habe ich sehr gehangen und da wurde ich dann zum Spieltrinker und da begann die eigentliche Qual. für mich. Aber ich habe es damals noch nicht so wahrgenommen, weil ich dann auch mit der Wende im Nationalpark tätig wurde, hier im Hochharz, konnte 96 nochmal die Ranger-Ausbildung machen, da war ich schon schwerer Spiegeltrinker. 2 Jahre im Internat in Naumburg, ich war nur besoffen, hatte da auch zig Entgiftungen in der Zeit. In der Zeit habe ich dann während der Entgiftung den Unterrichtsstoff nachgeholt und habe mit dem zweitbesten Ergebnis von allen abgeschlossen. Das Leben gab mir lange, lange recht. Und ich habe dann auch 98 eine Reha hier gemacht. Ich habe eine Reha gemacht, nicht wegen mir, weil ich wirklich aufhören wollte mit dem Trinken, sondern weil ich Druck vom Arbeitgeber bekam. Bin dann auch ausgeschieden aus dem Nationalpark, gejobbt als Zeitarbeiter, als Taxifahrer. Beim Sicherheitsdienst muss ich heute noch drüber lachen. Ich habe sogar mal die Hasseröder Brauerei bewacht. Mutterseelen alleine nachts. Ich hatte immer so Phasen, wo ich es geschafft habe, trocken zu bleiben. Aber dann als Spiegeltrinker rund um die Uhr diese 2 Promille zu halten, das war dann wirklich der härteste Job in meinem ganzen Leben. Das war mein eigentliches Tagwerk. Die Beschaffung, die Bevorratung, das Verstecken zeitweise, die Entsorgung und das Vernichten. Das war ein Fulltime-Job. Die andere Arbeit, das war nebensächlich geworden. Die Flasche stand nachts immer neben dem Bett. Das war kein Schlafen mehr, das war nur noch ein Dahindämmern und es war einfach grausam. Es war kein Leben, aber ich war so tief in der Sucht, dass ich das jetzt erst viel später mit Abstand mitbekommen habe.
Du hattest gesagt, dass dein schlechtes Gewissen immer mehr wuchs und du nicht mehr zur Ruhe kamst. Und ich will nur einen Selbstmordversuch sagen, nur das hast du auch gesagt, es ist, man muss fast lachen. Da hat er sich Gott sei Dank hinter dem Zug vor den Zug geworfen. Aber so brutal wurde das nachher, weil er so nicht mehr leben konnte und wollte. Aber war eben so besoffen, dass er gerettet werden konnte.
Ich hatte dann auch durch das Trinken, bin ich immer wieder auch in schwere Depressionen gekommen. Und dadurch war es auch der Auslöser für die Suizidversuche.
Und wie hast du die Tür gefunden, da rauszukommen?
Ja, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und ich war ja mehr als 80 Mal zur stationären Entgiftung, nicht nur hier in Elbingerode. Ich habe mich ja geschämt. Ich war in Wernigerode, in Bad Harzburg, der hatte noch eine Inner in Blankenburg. Aber die meiste Zeit war ich hier. Und hier ist dieses Zusatzangebot, sage ich mal, in dieser Klinik, dieses wunderbare, immer wieder was vom christlichen Glauben zu hören, von Jesus Christus zu hören. Und ich habe das jedes Mal abgelehnt. Ich war zu stolz, zu hochmütig, brauche ich nicht. Wenn, dann ist das was für Hardcore-Säufer, der war ich ja nicht. Und dann stand ich eben 2011 vor der Entscheidung, will ich leben noch weiter oder saufe ich mich in den Tod, weil meine Bauchspeicheldrüse hatte schon zig Entzündungen, die hatte angefangen, sich selbst zu verdauen und ich musste mich entscheiden. Es war 2011 bei einer meiner letzten Entgiftungen. Und damals habe ich noch gedacht, es sind alles Zufälle, heute weiß ich, es sind Fügungen. Ich habe mich dann geöffnet, jeder von uns hat diese Trumpfkarte, sage ich mal, überspitzt im Ärmel. Und das ist der Glaube an Jesus. Und die habe ich dann gezogen. Und zwar bei einem Sonntagnachmittags Kaffee trinken, ist üblich auf der Innern immer gewesen mit Schwestern, mit Diakonissen. Und da habe ich die liebe Schwester Helene, die dort sitzt, kennenlernen dürfen. Und sie hatte so gütig in die Augen und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie um ein Gespräch gebeten. Und seither, also über 10 Jahre, bin ich mit ihr in Kontakt und ihr habe ich ganz viel zu verdanken. Sie hat mir von Jesus erzählt, wir haben Bibel gelesen bis zum heutigen Tag. Also ich habe mich dem christlichen Glauben geöffnet. Gleichzeitig fand ich in der Nähe von Haus Fichte an so einer Pfütze, so ein Papierschnipsel und ich kann so einen Umweltschmutz nicht leiden, hob den auf und stand das Vater Unser da drauf, handgeschrieben, das habe ich dann auswendig gelernt. Und so ging das los. Dann habe ich meinen ersten Gottesdienst hier in der Kirche besucht. Ich habe überhaupt nichts verstanden, das weiß ich noch heute. Aber ich habe gespürt, meine Ängste, die waren zwar nicht weg, aber sie waren gedeckelt. Das war ein wundervolles Gefühl und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und der ausschlaggebende Punkt für mich, für die Wende war, ich hatte endlich eine Möglichkeit gefunden, wohin mit meiner Schuld. Nach jeder Entgiftung, wo ich mal zeitweise klaren Kopf hatte, habe ich den ganzen Mist gesehen, den ich wieder gebaut habe, die Schuld, die ich auf mich geladen habe, und war verzweifelt und habe gleich wieder getrunken. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, Jesus meine ganze Schuld, quasi meinen Rucksack voller Schuld vor die Füße zu legen und war fortan frei, wirklich frei.
Wunderbar. Wunderbar, ist ja eine Totenauferstehung fast. Was sind jetzt deine Säulen, die dir helfen, abstinent zu leben? Eine hattest du schon gesagt, dein Vertrauen zu Jesus.
Ja, das ist meine wichtigste Säule. Eine weitere ist die Selbsthilfegruppe. Ich habe das immer abgelehnt, weil ich auch zu stolz, zu hochmütig war. Jetzt machen wir in Ilsenburg, meinen Heimatort, wir sind jetzt 5 Jahre alt geworden, unsere Blaukreuz-Begegnungsgruppe. Das ist sehr wichtig für mich, weil dort sitzen die Fachleute. Da braucht man nicht lange drum rumreden und man wird verstanden. Dann hat sich das damals 2011 gefügt. Ich habe den Dr. Richter einfach mal gefragt, ob ich nicht mal mit nach Kenia fliegen könnte. Ich war überhaupt noch nicht stabil und trotzdem hat er zugesagt. Ich war das erste Mal damals mit. Und das Helfen, die Mitarbeit im Ostafrika-Projekt ist auch eine feste Säule. Meine Abstinenz gewonnen, weil das bringt Sinn in mein Leben auch und das ist auch sehr wichtig. Die Wiederbelebung meines Hobbys, der Kaninchenzucht, die Liebe zur Natur, das sind alles Säulen meiner Abstinenz, die ich auch nicht missen möchte. Und die Säulen sind wichtig, weil drunter, unter den Säulen, lauert der Sumpf des Rückfalls, der Teufel lauert der Alkohol. Und die Säulen müssen erhalten bleiben, das möchte ich.
So, 2 Sätze noch, sonst ja. Sind wir gleich bei 11. Was würdest du jemand, der sucht, der in Not ist, raten? Kannst du das?
Ja, also ich kann nur empfehlen. Also auf alle Fälle, aus meiner Sicht, gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Nicht aufgeben, dran zu bleiben. Auch wer hier sitzt, hat ja schon einen guten Schritt gemacht als Patient, sich dem christlichen Glauben zu öffnen. Die Selbsthilfe, Gruppen, irgendeine passende zu finden und dann auch wieder nicht in Langeweile zu verfallen. Das ist nämlich die Schwester des Rückfalls, sondern vielleicht alte Hobbys wiederbeleben oder ehrenamtliche Tätigkeiten und in die Richtung halt.
Ja, das waren die 2 Sätze und wir danken dir sehr.
Jawohl, danke schön.
Noch eine ganz kleine Sache.
Ja, ich habe jetzt noch ein kleines Attentat vor, in Anführungszeichen. Ich möchte der lieben Schwester Helene nämlich auch mal Dank sagen und das mache ich jetzt einfach und ich danke auch für die Aufmerksamkeit.
Ja, schönen guten Morgen. Der Trumpf, der Mut und das Vertrauen, das habe ich mir mitgenommen, Roland. Das nehme ich mit nach Hause. Mein Name ist Heinz Spindler, meine Frau heißt Ute. Wir kommen ursprünglich aus dem Frankenwald, sind direkt an der ehemaligen DDR-Grenze aufgewachsen. Und es ist tatsächlich so, immer wenn ich diese Zeugnisse höre, dann weiß ich, dass ich auch tatsächlich ein Alkoholiker war. Und ich bin so aufgewachsen, und es ist gar nicht übertrieben. Ich bin so aufgewachsen, meine Mama, die hat sich zu Tode getrunken, die ist an multiplen Organversagen gestorben. Und Papa, der war Zimmermann und in der Zeit, da da stand nirgendwo eine Polizei oder so und hat irgendwem angehalten. Und so wuchs ich auf in so einer Familie. Eltern, die gerne hätten Eltern sein wollen, so habe ich es am Grab meiner Mama gesagt, aber gar nicht konnte, weil sie nicht wusste, wie. Und so wuchs ich auf und ich habe keine Jugendweihe gehabt, ich habe Konfirmation gehabt. Ich bin in so einem typischen, für manche hat es ja nichts zu sagen, aber für mich schon, so einem typischen evangelischen Elternhaus aufgewachsen. Wir haben nichts geglaubt, wir haben keine Bibel gelesen, wir sind nie zur Kirche gegangen. Aber es war ganz, ganz wichtig, dass der Filius getauft ist und dann später auch konfirmiert, damit diese ganzen religiösen Traditionen, damit die dann auch erfüllt sind und abgeschlossen sind. Und man dann auch gut dasteht irgendwie, dass die Familie wirklich dann auch was davon hat. Und so hat mir das auch tatsächlich nichts bedeutet. Ich weiß, mit 12 Jahren wurde ich mal eingeladen, was zu hören vom Evangelium. Und das war schon auch so, genauso eigentlich habe ich mich jetzt wiedergefunden, wie der Roland das erzählt hat. Wir haben vor dem Fußballtraining, da haben wir erstmal so unseren Erdbeersekt getrunken und an dem Tag war kein Fußballtraining und da lud mich jemand ein zu so einer Jungschar und da bin ich dann mit hin. Und die haben dann so Schrubberhockey gespielt und solche Sachen. Und der Mann, der damals diese Jungschar-Stunde hielt, der hat uns von Jesus erzählt. Und ich bin damals nach Hause und das habe ich mitgenommen. Und später habe ich mich wieder voll daran erinnert. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es den Gott gibt, von dem dieser Mensch gesprochen hat. Hätte ich mir echt gewünscht. Und meine Schwester und ich haben uns oft eingesperrt in unserem Zimmer, weil es manchmal ein bisschen lauter und erhitzter herging in unserer Heimatbude, in der wir zu Hause waren. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, ich habe Koch gelernt, dann war ich Soldat gewesen und ich habe im Casino gekocht hast du immer freien Zugang zu allen Schläuchen gehabt und betrunken Auto gefahren. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich auch ein bisschen was zu erzählen habe, sondern es kam mir jetzt alles. Und wir haben geheiratet, ich habe gar nicht gewusst, was es heißt, ein Vater zu sein oder Ehemann zu sein. Ziemlich jung geheiratet. Meine Frau ist Hotelfachfrau, ich koche. Und dann, mein Vater, der hat schon manchmal recht gehabt. Der sagte, du lebst wie eine Ratte. Nachts on Tour und dieser ganze Beruf. Wie auch immer, wir sind in den Heimatort meiner Frau gezogen. Und da sprachen mich Leute an, ich war 22, und die sprachen mich an und sagten, ob ich nicht mal zum Hausbibelkreis kommen will. Und da dachte ich, oh meine Herren, das fehlt mir jetzt noch. Jetzt, da lädt mich jetzt auch noch jemand ein zum Bibellesen, das ist ja schlimm. Also dann dachte ich, oh ey, da möchte ich eigentlich nicht hin. Ne? Aber der war so penetrant freundlich, der mich einlud. Und ich wusste, wenn ich da nicht hingehe, ihr kennt ja vielleicht auch solche Leute, ne? Die sind so anhänglich. Und ich wusste, wenn ich da nicht hingehe, der lädt mich garantiert wieder ein. Dann bin ich gleich am Dienstagabend nach dem Fußballtraining, bin ich dahin und habe mir einfach vorgenommen, ich höre dazu und dann gehe ich wieder heim. Und ich ging in das Haus dieser Leute und ich spürte die Gegenwart von etwas, von dem ich wusste, das ist das, was ich suchte im Leben. Ich habe nicht jeden Tag was gesucht und ich glaube auch nicht, dass jeder ständig auf der Suche nach irgendwas ist, aber ich habe gesucht und ich wusste gar nicht, was es ist. Aber ich wusste, hier finde ich es. Und ich habe mir Zeit genommen und habe mich hingesetzt und zugehört. Und die Leute sprachen von Jesus. Und bis zu dem Punkt, ganz ehrlich, habe ich auch drüber gelacht. Das war so eine Schwäche für mich. Ja, ich habe schon ab und an mal solche Leute getroffen, die sowas glaubten. Aber das war so eine Schwäche. Und als Soldat, wenn man da so unterwegs ist, so ein bisschen klischee-mäßig, ja, da denkt man über solche Sachen gar nicht drüber nach. Wir hatten ja im Westen hat man Militärpfarrer gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es das in der NVA auch gab. Aber wir hatten es gehabt, aber die hatten nur die Hölle auf Erden mit uns, wenn wir dann mal lebenskundlichen Unterricht hatten. Das war grausam. Das waren letztendlich die echten Helden bei uns und bei der Bundeswehr, die Militärpfarrer, die das ausgehalten haben. Diese Soldaten, die da drin saßen und keine von irgendwas was wissen wollte. Und das ist manchmal schlimmer, finde ich, dass man das Angebot hat und es einfach immer wieder abschlägt, als jemand, der es nie hat. Und dann plötzlich wird es einem gemacht und man merkt, Mensch, boah, was ist eigentlich, wenn dieses Angebot wirklich stimmt? Wie auch immer, ich ging zu diesem Hauskreis, zu diesem Bibelkreis und ich wusste an dem Abend, Jesus Christus lebt und er ist der einzig wahre Gott. Und das Beste, was mir jetzt passieren könnte, wäre, wenn ich einfach Danke Jesus sage. Ich kann das nicht erklären, ihr Lieben, das kann man auch nicht erklären. Glaube kann man nicht erklären. Das geht nicht. Das kann man nicht erklären, dass jemand hier sitzt und sagt, das war mein Trumpf. Jesus hat immer noch ein Ass im Ärmel, wenn gar nichts mehr geht, bei ihm geht immer was. Das kann man nicht erklären. Es geht nicht. Diesen Mut, dann plötzlich Ja zu sagen und dieses Vertrauen, das dazu beiträgt, dass sich tatsächlich von innen heraus etwas völlig verändert. Das ist das Geheimnis in sich selbst. Und ich wusste an dem Abend, dass das das Beste wäre, was mir passieren könnte, wenn ich das jetzt sagen würde, danke Jesus, dass du mich liebst. Und ich habe es abgeschlagen. Ich habe gedacht, wer weiß, was dann aus deinem Leben wird. 2 Jahre lang habe ich es einfach so vor mir hingeschoben. Ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht. Meine Frau ging dann ab und an mal in diesen Bibelkreis. Ich ging da gar nicht mehr hin. Und dann war ich so aufgewühlt in einer Weihnachts- und Neujahrsdienstbefreiung, so wirklich kaputt. Und ich wusste gar nicht, warum. Ich war 24. Hab Karriere gemacht bei der Bundeswehr, ich habe kein schlechtes Leben gehabt. Aber ich wusste, ich mache alles kaputt und warum mache ich alles kaputt und ich wusste nicht warum. Und dann ging ich in die Kirche, weil ich dachte, vielleicht hilft mir das. Und auf dem Weg nach Hause hörte ich eine Stimme und die Stimme sagte, du musst dich entscheiden, entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich ging nach Hause und habe das meiner Frau gesagt und ging ins Wohnzimmer und sagte, Herr Jesus, wenn das alles stimmt, was die Menschen über dich sagen und wenn es alles stimmt, was die Bibel über dich sagt, ich schob auch gleich nach, ich lese ja die Bibel gar nicht, aber diese Leute, die mir erzählen, die lesen ja die Bibel und wenn das stimmt, was da steht und was die sagen, dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich nicht Gott sein. Und als ich das sagte, war einfach so. Und als ich das sagte, hatte ich das erste Mal in meinem Leben das, von dem ich viel, viel später dann mal las, ein Friede, der höher ist als alles, was der Mensch sich vorstellen kann. Und es hat tatsächlich dann unser ganzes Leben verändert. Und es hat unsere Ehe gerettet und es hat unsere Erziehung gerettet. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Und das ist einfach ein Riesengeschenk. Und ich fand es so wunderbar, das zu hören. Preis Gott. Und preis Gott für diese treuen Menschen, die dranbleiben. Und dann mal einen Blumenstrauß bekommen. Schön. Danke. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Und danke für all diejenigen, die hier sind, die dranbleiben. Und der Gedanke, der mir kam für diesen Sonntag, das ist eben dieser Spruch, durch Eingestehen endlich aufstehen. Endlich, endlich aufstehen. Und dieses Eingestehen, das kam mir dann auch, wenn ich so drüber nachdenke, das ist ja auch, hat ja auch manchmal was damit zu tun, eine Schwäche, einen Fehler offen anzusprechen. Das ist ja eigentlich, wenn ein Mensch sagt, ich kann nicht von alleine. Dieses Zugeben, dieses Anerkennen, ist eigentlich ein Bekenntnis ablegen, dieses eingestehen. Ich lege ein Bekenntnis ab. Das ist eigentlich ein Glaubenssatz, den ich ablege im Leben. Mein persönlicher Glaubenssatz. Jemand hat diesen Glaubenssatz geprägt für sich. Die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht mehr los. Das ist auch ein persönlicher Glaubenssatz. Weil das ist, was ich glaube, das werde ich nicht mehr los. Glaube bedeutet ja Vertrauen, da vertraue ich sogar noch drauf. Irgendwann vertraue ich sogar noch drauf, dass ich das nicht mehr los werde. Also es ist ein negativer Glaubenssatz. Und dann gibt es den positiven Glaubenssatz, ich werde es wieder los. Ich werde es wieder los. Und das ist Hoffnung. Hoffnung. Dass es wirklich keine hoffnungslosen Fälle gibt und dass ich auch kein hoffnungsloser Fall sein muss und auch nicht bin. Und auch nicht bin. Und das ist vielleicht das, was im Leben meiner Mama passiert ist, dass es sich das hat eingeredet. Ich weiß nicht, woher das kam, aber vielleicht hat sie es auch nie gehört, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Beim lebendigen Gott. Der Gedanke, der mir kam, war dieses Wort aus dem Neuen Testament, auch aus dem Evangelium nach dem Schreiber Markus, der sagte, er erzählt einen Bericht, dem Jesus Christus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und dann kommt er zu einem Mann und es war ein großer Aufruhr auf der Straße gewesen und Jesus fragt nach, was ist denn hier los? Und dann sagten die Leute, ja, der bringt da seinen Sohn zu uns, dieser Mann, und der möchte gern, dass wir den gesund machen, diesen Sohn, aber wir können das nicht. Also es war ein Mann, der wirklich, der das hörte von diesem Jesus von Nazareth. Der hat es gespürt, da muss mehr dahinter sein, hinter diesen Menschen, als dass nur wieder einer dieser Aufrührer kam. In Israel gab es zu dieser Zeit fast alle 10 Jahre, es hat sich fast so regelmäßig abgeändert, gab es immer wieder einen, der einen Aufruhr startete im Land und der sich dann als dieser Gesandte Gottes sah und der das Volk in die Freiheit führt. Und jetzt haben manche überlegt, vielleicht ist er der von Nazareth, vielleicht ist er der Typ genauso wie der einer. Und von denen am Anfang große Sprüche klopfen und dann uns alle verführen. Und irgendwie denke ich, dass dieser Mann auch darüber nachdachte. Und ich glaube, dass die Berichte von diesem Jesus von Nazareth sich so ausgebreitet haben im Volk, auch diese Begegnungen, die dieser Jesus von Nazareth hatte mit verschiedensten Menschen, allermeist Leuten, mit denen der fromme Israelit, also der Israelit, der an den Gott Israels glaubte, nichts zu tun haben wollte. Und diese Menschen, die diese Berichte von diesem Jesus hörten, die hörten auch, dass sich allermeist das Leben dieser Menschen, die mit dem Mann zu tun hatten, völlig verändert hat. Und da waren einige Menschen dabei gewesen, von denen man sagte, das kann nicht sein. Und so hat sich unter Umständen dieser Mann auch aufgemacht und dachte, ich habe einen Sohn, der von Dämonen, von Geistern besessen ist. Und diese Geister, und da erzähle ich hier jetzt nichts Fremdes, diese Geister, die werfen dich ins Feuer, die verunstalten dich, die lassen dir keine Chance. Diese Geister legen keine Rücksicht auf Kindheit. Die nehmen keine Rücksicht auf Familien. Diese Geister nehmen keine Rücksicht auf meinen Ruf, mein Ansehen. Diese Geister zerstören einfach. Und so hat dieser Mann das erlebt mit seinem Sohn. Und es war seine Hoffnung, dieser Sohn, dass er ranwächst und vielleicht ein frommer Israelit wird. Stolz der Familie. Wer weiß. Aber auf jeden Fall sah er, das geht nicht. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu diesem Jesus. und ich erzähle ihm mein großes Problem. Und damals, ihr Lieben, wie heute, ist es so, ja. Damals wie heute ist es immer noch so eine Sache, wenn sich jemand dann plötzlich wirklich zu Jesus stellt und sagt, es ist wirklich mein Trumpf. Diesen Mut habe ich bekommen im Leben. Das ist mein Vertrauen. Das ist mein Glaube. Ich glaube nicht mehr meinen Geistern. Ich nenne es jetzt mal so, meine Dämonen, die mich zerstören wollen. Ich glaube plötzlich dem, über den ich gelacht hatte, von dem ich eigentlich gar nichts wissen wollte. Also das war der Letzte, von dem ich was wissen wollte. Aber plötzlich feststellen durfte, er möchte ja was von mir wissen. Von mir. Ich möchte nichts von ihm. Er will was für mich. Er will auch gar nichts von mir. Er will etwas für mich. Für mich. Leben. Leben. Eine Persönlichkeit, eine Identität, ein Zuhause. Eine Heilung von meinen Dämonen, die mich zerstören. Die mich kaputt machen. Und ihr Lieben, man muss nicht alkoholkrank sein oder drogenabhängig sein. Es gibt so viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, meine Frau und ich, die wissen, was das bedeutet, kaputt zu sein. Die Dämonen des Geldes, die Dämonen von, und viele nennen es ja sogar noch Dämonen. Die Dämonen zerstören mich. Und so sagt dieser Mann, Jesus, die Dämonen machen meinen Sohn kaputt, die machen mein Leben kaputt, die machen alles kaputt. Und dann sagt dieser Mann, erbarm dich über mich, Jesus, erbarme dich. Hilf, hilf. Und Jesus antwortet diesen Menschen, wenn du glauben kannst. Vertrauen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn du vertrauen kannst, heißt eigentlich dieses Wort Vertrauen. Und dieser Mann könnte vielleicht gesagt haben, wem soll ich noch vertrauen? Aber wenn ich dir so gegenüberstehe, dann kann ich nur sagen, ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben. Ich lege ein Glaubensbekenntnis ab. Ich glaube schon etwas. Ich glaube schon etwas. Irgendwas. Aber ich kann nicht vertrauen, dass du wirklich der bist, der heil machen kann. Der alles von innen nach außen kehren kann. Und dieser Mann kam dann zu Jesus, legte dieses Bekenntnis ab. Ich kann nicht von alleine, Jesus. Ich kann nicht von alleine. Ich würde ehrlich gerne, aber ich kann nicht von alleine. Aber wenn du kannst, dann hilf meinem Unglauben. Und mir kamen dann so, ihr Lieben, diese unaussprechlichen Nöte im Leben, die können manchmal zu unglaublichen Glauben führen. Die unaussprechlichen Nöte im Leben, die können manchmal zu unglaublichen Glauben führen. Zu diesem Punkt, tatsächlich, wenn ich ganz, 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 ganz unten bin, und das hat mir vor kurzem jemand gesagt, der im Rollstuhl sitzt, und er hat mich angeguckt und sagte, Heinz, ich war noch lange nicht unten. Und ich dachte, wenn mir jemand sowas sagt, und ich sagte, hört mir auf mit eurem christlichen Geschwätz. Und dann kam dies und das, und dann plötzlich sagt dieser Mann, der in meinen Augen wirklich unten war, dann sagt er, jetzt, dann war ich endlich ganz unten und dann habe ich geschrien, Jesus, wenn das alles stimmt. Dann sprich in mein Leben. Und dann sitzt dieser Mann vor mir und sagt, ich habe Gott als das kennengelernt, was der Psalmist schreibt in der Bibel. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Gerade in den Nöten meines Lebens bewährt es sich dann. Und mit diesen Gedanken kommt vielleicht dieser Mann zu Jesus und sagt, ich brauche diesen Helfer. Es geht nichts mehr. Nichts, nichts geht mehr. Nichts. Und wie gesagt, ihr Lieben, manches Mal ist es so, man hört es und das hat einem tatsächlich erstmal gar nichts zu bedeuten. Aber ich denke manchmal, das spielt für mich auch keine Rolle, weil ich nenne jetzt einfach mal so, ja, ich möchte nicht die Höflichkeitsformel brechen, aber du bedeutest demjenigen, der dir nichts bedeutet, etwas. Du bedeutest demjenigen, der dir nichts bedeutet, etwas. Und er hat unendliche Geduld, unendliche Barmherzigkeit, Langatmigkeit. Ein Herz einzuholen. Ein Herz einzuholen. Und dass jemand sagte mal, Gott ist ein Gentleman. Er ist niemand, der in die Türe eintritt. Der Teufel tritt die Türen ein. Der macht Kinder schon kaputt. Da werden Fragen beantwortet, die Kinder noch gar nicht gestellt haben mittlerweile. Da werden Dinge reingelegt in so ein Leben. Da ist es der kleine Mensch noch gar nicht bereit dazu. Aber das spielt auch keine Rolle. Und so ist der lebendige Gott nicht. Und ich nenne es mal der lebendige Gott, weil er mir auch so begegnet ist, als der lebendige Gott, der mir Leben schenken möchte. Und er begegnet Menschen in Jesus Christus so, als jemand, der nicht Türen eintritt, sondern der sagt, ich bin die Tür zum Leben. Ich bin die Tür zum Leben. Und wer diese Tür wählt, der wird leben. Und das Wort, das die Bibel benutzt für Leben, in diesem Sinn, in Bezug mit Jesus Christus, bedeutet Qualität. Es ist nicht einfach nur eine Zeitspanne, sondern Qualität. Und so hat der Mensch die Möglichkeit zu sagen, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Und hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich kann mir nicht selbst helfen. Und ich möchte zum Schluss hier kommen, ihr Lieben, heute Morgen. Und ich sage bewusst, ihr Lieben, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich auch nicht. Aber ich weiß, jeder, der hier ist, ist geliebt von Gott. Jeder. Jeder. Und selbst ein Mensch, der heute Morgen sagen würde, für das, was ich tue, kann man mich eigentlich nur hassen. Und der lebendige Gott sagt, und ich liebe dich. In Jesus Christus. Angst, Spott und Verzweiflung und Scham. Angst, Spott und Verzweiflung und Scham. Das sind ganz, ganz schlechte Berater im Leben. Und dieser Mann, der zu Jesus kam, der musste diese Angst haben. Was bedeutet es jetzt für mein Leben, dass ich mich diesem Mann ausliefere? Der musste Furcht haben vom Spott der Leute drumherum. Jetzt rennt er auch zu diesem Jesus und der musste sich schämen. Erwachsener Mann, religiös in Israel und ich kann meinem eigenen Sohn nicht helfen. Was für eine Schande. Aber all das hat er durchbrochen und rennt zu Jesus. Und dann kam mir zum Schluss, ihr Lieben, dieser Gedanke, unbekannter Aberglaube. Und das ist manchmal dieser Ja-Aber. Ja, 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 ja. Aber meine Situation ist ganz anders. Das ist eine unüberwindbare Barriere. Aber bekannter Unglaube. Bekannter Unglaube. Ich glaube wirklich an irgendwas. Aber Herr Jesus Christus, wenn ich das alles höre, diese Zeugnisse von dir, das du tust im Leben von Menschen, dann merke ich, ich glaube nicht an dich. Ich glaube nicht an dem, der Hoffnung für die Hoffnungslosen ist. Der Rettung für die ist, die alle schon rettungslos verloren sind. Der Heilung ist für die, die unheilvoll in dieser Welt unterwegs sind. Der Glauben bringt für diejenigen, die sagen, dieses Herz ist so verknöchert und verhärtet, es kann nichts mehr glauben. Aber diesen Unglauben, den möchte ich bekennen. Das ist so. Und wenn es da eine Kraft gibt, die Glauben in dich wecken kann, Jesus, wenn es wirklich eine Kraft gäbe, die das könnte, dann tu das. Ich brauche deine Hilfe. Durch Eingestehen, das ist mein Glaubensbekenntnis. Mein Glaubensbekenntnis ist, ich bräuchte jemanden, der. Mein Glaubensbekenntnis ist, ich kann das nicht glauben. Aber wenn du das wirklich tun kannst in meinem Leben, dann tu es. Dann tu es. Und heil mich von den Geistern und Dämonen, die zerstören. Weil ich will leben. Ich will leben. Und der Gott des Lebens, der schenkt gerne Leben in Jesus. Möge Gott uns dazu segnen. Ich möchte noch gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen und für diesen wunderbaren Platz hier. Und ich möchte danken für deine wunderbaren Menschen, die du geschaffen hast. Dafür geschaffen zu leben. Und ich möchte dir danken für diese vielen Menschen, von denen wir in deinem Wort lesen und die in denen uns begegnen, wie heute auch der Roland. Menschen, die auf der Suche nach dem Leben waren, nach Rettung und Heilung. Menschen, die schon hoffnungslos waren, Menschen, die gar nichts mehr glauben konnten. Aber Menschen, denen du ja auf wunderbare Art und Weise begegnet bist, Herr Jesus, das Herz geöffnet hast, dir zu vertrauen, um Heilung zu schenken, so wie auch das Kind von diesem Mann, das dann heil wurde. Und es braucht offensichtlich nicht viel, einfach nur ein Herz, das es zulässt und diesen Unglauben bekennt, weil von uns aus kann niemand, ich nicht, niemand, dem unsichtbaren Gott wirklich vertrauen. Aber dies ist möglich, lieber Vater im Himmel, dieses Vertrauen in uns zu wecken durch deinen Heiligen Geist. Das Vertrauen in Jesus Christus, nicht bloß der Mann von Nazareth, sondern wirklich der Heiland für diese Welt. Die Tür zum Leben. Und Herr Jesus, möchtest du das geben heute Morgen? Dass ein geliebtes Geschöpf von dir heute Morgen kommt und sagt, ich glaube schon irgendwas. Aber Jesus, wenn das möglich ist, wirklich an dich zu glauben, dann schenk mir diesen Glauben. Ich danke dir, dass du gerne gibst. Amen.